Heute Morgen war ja alles eine Stunde früher, ne? Ich bin zu meinen Hühnern gedackelt, es wurde gerade so hell und da habe ich genau dieses Lied gesungen und die Hühner, naja, sie haben nicht so drauf reagiert. Aber man hat sich so die Szene vorgestellt, wie die Frauen so im Halbdunkel schon zum Grab gegangen sind. Ja, ich lese mal den Text nach Johannes 20, Verse 1 bis 18. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die beiden miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als erster zum Grab, schaut hinein und sieht die Leintücher liegen, er geht aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leintücher liegen und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, nicht bei den Leintüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der als erstes zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugt sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten, den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du, wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sag mir, wo hast du ihn hingelegt, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt hatte. Ostersonntag. Natürlich geht es um Auferstehung Jesu von den Toten. Ich habe aber eine besondere Aufgabenstellung heute bekommen. Es soll um Frauen gehen. Als wenn ich dafür besonders geeignet wäre. Auch nach 32 Jahren Ehe fühle ich mich nicht besonders qualifiziert. Aber wir gucken mal so ein bisschen in die Bibel rein und dann mag es ja was werden. Das Thema schließt sich thematisch gut an das Letzte, was ich hatte, als die Verleugnung des Petrus dran war. Da sieht man nämlich so einen Typus Mann. Ne? Der Mann, der alles im Griff hat und dann auf die Nase fällt. Und heute soll es mal um die Frauen gehen. Wir müssen versuchen, uns die Ereignisse damals ein Stück weit vorzustellen. Wenn man gedanklich so ein bisschen eintaucht in die Begebenheiten und Situationen und sich die beteiligten Personen so vorstellt, dann fragt man sich ja automatisch: Wer wäre ich dabei? Wie würde ich reagieren? Was würde ich machen? Und ich denke, genau das wollen die Texte auch. Uns mit hineinnehmen und sie reden zu uns auch hier und heute. Jesus hatte sich zu Beginn seiner Wirksamkeit eine 12-köpfige Jüngerschar berufen und die bestanden aus ganz unterschiedlichen Menschen. Fischer, ein Arzt, ein Terrorist, ein Steuereintreiber, ein chronischer Dieb und Verräter war auch dabei. Jesus machte da keine Unterschiede. Er wendet sich Ausländern zu, Vertretern der Besatzungsmacht, auch die Führer seines eigenen Volkes. Er redet mit allen. Er macht keine Unterschiede. ob arm oder reich, alt oder jung, Mann oder Frau, Knecht oder Herr, gesund oder krank, spielt alles keine Rolle. Er sieht den Menschen hinter der Fassade, wie auch immer diese Fassade aussehen mag. Er sieht sein Geschöpf, getrennt von Gott. Und er sieht sein Geschöpf, das Erlösung braucht. Dabei schert er sich nicht um Regeln oder menschliche Normen. Er heilt am Sabbat, stößt damit der geistlichen Elite vor den Kopf. Er berührt Aussätzige. Er hat Tischgemeinschaft mit Sündern, bricht damit die gesellschaftliche Norm. Außergewöhnlich ist auch sein Umgang mit Frauen. Um das zu verstehen, müssen wir uns ein kleines bisschen vergegenwärtigen, in welcher Rolle die Frauen damals steckten. Männer und Frauen lebten sozusagen in Parallelwelten. Frauen waren für den Haushalt und die Kinder zuständig und hatten ansonsten nicht so viel zu sagen. Das gesellschaftliche, geschäftliche und religiöse Leben wurde durch Männer dominiert. Es gab Ausnahmen, ja, aber es war nicht die Regel. Man kann das im Allgemeinen so beschreiben. Man achtete zumindest äußerlich und augenscheinlich sehr auf Anstand und auch auf Abstand zu allem, was irgendwie anstößig war. Äußerer Schein wurde demonstrativ gewahrt. Hinter der Fassade sah es allerdings anders aus. Wir wollen uns mal zwei Szenen anschauen, wie Jesus mit Frauen umgeht. Ich will den Text nicht komplett lesen, das wird sonst zu lang. Eine Begebenheit steht in Lukas 7, da ist Jesus zu Gast bei einem Pharisäer. Simon heißt er. Er ist dort eingeladen zum Essen. Wir stellen uns vor, da ist eine Gesellschaft, die liegen zu Tisch. Da ist nicht 5 Minuten Essen und fertig. Das ist richtig mit ein bisschen drumherum und so. Die Frauen dürfen bedienen vielleicht, aber mehr auch nicht. Die Männer sind unter sich. Simon, dieser Pharisäer, ist ein sehr angesehener Mann. Und er erweist nach seiner Meinung Jesus eine Ehre, dass er ihn einlädt in sein Haus. In diese Szene, in dieses Haus, kommt auf einmal eine fremde Frau. Die wohnt da nicht. Die geht einfach da rein. Die ist nicht eingeladen, nichts. Sie hat dort nichts zu suchen. Und alle kennen diese Frau. Sie ist eine stadtbekannte Prostituierte. Und was sie da macht, ist völlig außerhalb der Norm. Das geht überhaupt nicht, was sie da tut. Sie hat bei diesem Essen nichts verloren. Sie weint. Ihre Tränen benetzen die Füße von Jesus und sie wischt diese Tränen ab mit ihren Haaren. Und Jesus lässt sich das gefallen. Und der Pharisäer sagt zu ihm, du weißt du nicht, was das für eine Frau ist? Was, wenn du hier der große Rabbi wärst, dann würdest du dir das nicht gefallen lassen. Und diese Frau wird durch Jesus angenommen und erfährt Vergebung. Jesus weiß natürlich, wer sie ist und er weiß genau um ihre Schuld. Sie wendet sich genau an die richtige Adresse. Es gibt keinerlei Vorurteile von Jesus, keinerlei Vorwürfe, nichts, nichts. Die gleichen Männer, die sie da so ablehnend behandeln, sind vielleicht auch die, die des Nachts zu ihr gehen, die sie dafür bezahlen, dass sie so lebt. Jesus ist hier völlig außerhalb der Norm, was Männer sonst auch so tun. Es gibt noch eine zweite Szene, wo es auch ganz eindeutig um eine Frau geht. Das ist die Frau am Jakobsbrunnen. Das steht in Johannes 4. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, sie gehen durch Samarien, es ist Mittagszeit, es ist heiß, Jesus setzt sich an einen Brunnen und die Jünger gehen ins Dorf und wollen etwas zu essen kaufen. Es kommt in der Mittagshitze eine Frau zu diesem Brunnen und will Wasser schöpfen. Jesus spricht sie an und sagt: Ich habe Durst, bitte schöpfe auch für mich etwas Wasser und gib mir zu trinken. Diese Frau ist Samariterin, also ein Mischvolk. Ein normaler Jude hätte gar nicht mit ihr gesprochen. Erstmal, weil sie eine Frau ist, sie gehört nicht zum Volk Gottes. Und Jesus weiß auch noch, in welchen Lebensumständen sie lebt. Sie ist mit dem fünften Mann zusammen in ihrem Leben, mit dem ist sie nicht verheiratet. Jesus weiß das natürlich. Und doch spricht er mit ihr. Die Frau ist völlig von der Rolle. Wie, der spricht mich an? Weiß der nicht, wer ich bin? Wisst ihr, man kann daran eine Art von Jesus ablesen. Da, wo wir Unterschiede machen, wo wir denken, wir sind zu fein für irgendwen, für irgendwas, Jesus ist sich nicht zu fein, für nichts. Er sieht den Menschen dahinter, hinter der Fassade. Und es ist völlig egal, was vorher gewesen ist. Ich habe manchmal sogar den Eindruck, dass es Leute, die von sich denken, sie wären eigentlich ganz in Ordnung, dass die das schwerer haben, zum Glauben zu finden, als bei Leuten, wo offensichtlich was nicht in Ordnung ist. Jesus durchbricht mit seiner Selbstverständlichkeit gesellschaftliche Tabus. Diese Frau kann nur staunen. Also wir haben jetzt an zwei Beispielen festgestellt, wie Jesus sich über Normen hinwegsetzt und wie er mit Frauen umgeht. Anders als andere Männer. Ich habe auch so beim Denken über diese Szenen gedacht, wenn wir Männer, wenn wir eine Frau lieben, ist unsere Liebe auch so? Ich denke, wir können gar nicht so lieben, wie Jesus geliebt hat. Bei uns ist immer ein Stückchen Egoismus mit dabei. Wir wollen wenigstens wieder geliebt werden. Wir wollen etwas haben für unser Entgegenkommen. Jesus erwartet nichts. Er gibt alles. Jetzt kommen wir zu der dritten Frau. Die dritte Frau ist Maria. Magdalena wird sie manchmal genannt. Aber sie stammt wohl aus der Stadt Magdala am Westufer des Sees Genezareth, habe ich gelesen. Sie wird, weil es so viele Marien dort gibt, um sie unterscheiden zu können, wird dieser Ort als Namenszusatz dazu genannt, also die Maria aus Magdala, daraus ist Maria Magdalena geworden. Wir erfahren, dass sie von Dämonen befreit worden ist. 7 an der Zahl. Ich habe mir mal versucht, mit Dieter zusammen vorzustellen, wie mag das sein, wenn ein Mensch von Dämonen besessen ist? Also wir lesen das jetzt hier so, aber man hat nicht wirklich eine Vorstellung. Ne? Ich habe einen Kollegen, da hat die Frau gearbeitet in der Rettungs- oder Notaufnahme in der Uniklinik in Rostock. Da kam ein Patient, der hatte sich selber mit einer Säge versucht, was abzusägen und hatte gesagt, ich habe Stimmen gehört, die haben mir das befohlen, ich solle das tun. Die haben das wieder heil gekriegt mit seinem Arm und eine Weile später hat er es mit dem Bein nochmal gemacht und ist dann verstorben dabei. Ne? Also das ist jetzt nichts Fernes, es gibt sowas auch heute. Mein Schwiegervater und ich waren auch mal geladen zu einem Herrn, wo wir festgestellt haben, dass da auch noch jemand drin wohnte und nicht nur der menschliche Geist. Der wollte sich aber nicht helfen lassen. Also das ist nichts Fernes. Wie mag es dieser Frau, die wirklich gequält war, wie mag es dieser Frau hinterher gegangen sein, als sie befreit war? Wenn man wirklich diese Befreiung richtig erlebt und dann Jesus erlebt, diese Dämonen, die wollen nichts Gutes vom Menschen, die wollen nur zerstören und Böses und wehtun und den Menschen vernichten. Und Jesus als der völlige Gegenpol dazu, reine Liebe, Befreiung, Hoffnung, Zuversicht. Die Maria, die ist wirklich in einem neuen Leben angefangen oder angekommen. Und sie folgt jetzt von ganzem Herzen diesem Jesus nach. Sie möchte nur in seiner Nähe sein. Sie möchte seine Worte hören. Sie möchte sehen, wie er mit Menschen umgeht. Sie erlebt die Wunder mit. Sie gehört mit zu dieser Schar, die ihm nachfolgen. Das sind nicht nur die 12 Jünger. Da waren auch, die Bibel berichtet das, da sind auch Frauen dabei, die sich auch um die Bedürfnisse kümmern, die mit ihrer ganzen Habe, die mit ihrem ganzen Sein sind, die dabei. Und dann erlebt sie, wie Karfreitag kommt und sie versteht nichts mehr. Sie versteht es einfach nicht. Aber sie geht auch nicht weg. Sie steht mit den anderen Frauen unterm Kreuz. Von den Jüngern ist nur Johannes dabei. Alle anderen sind weggelaufen, verstecken sich, weil sie Angst haben. Und dann kommt dieser Samstag, dieser Tag, an dem sie nichts tun kann, weil Sabbat ist. Ich habe am Freitag eine Predigt von Olaf Latzel gehört, da ging es um den Kar-Samstag. Ist nicht unser Leben manchmal auch wie ein Samstag? Dieser Samstag, dass man es einfach nicht versteht, was passiert. Sie haben die Worte Jesu gehört, sie haben von der Auferstehung, haben sie theoretisch gewusst. Aber dass es wirklich passiert, konnten sie noch nicht glauben. Und wir leben manchmal auch so, wir wissen eigentlich alles aus der Bibel, aber dass es wirklich kommt, dass es wirklich passieren wird, ist manchmal fern. Und was hält sie bei der Stange? Ihre Liebe zu Jesus, ihre Dankbarkeit für ihre Befreiung und ein Glaube, der über das Verstehen hinausgeht. Dieser Glaube treibt sie am Ostersonntag zum Grab. Sie kann nicht weglaufen. Sie wüsste ja gar nicht mehr, wohin. Sie will nicht mehr ohne Jesus weiterleben. Sie muss dorthin. Die Jünger, die haben sich versteckt, weil sie dachten, na, wenn die Römer jetzt anfangen aufzuräumen, sind wir vielleicht auch dran. Und sie hatten einfach menschlich Angst. Und dann fragt man sich, wo wäre ich? Ich wäre wahrscheinlich einer von den Jüngern gewesen, der sich auch versteckt hätte. Und an der Stelle haben die Frauen den Männern etwas voraus. Das haben wir bildlich auch vor Augen gekriegt. Es waren die Frauen, die zuerst dorthin gegangen sind. Sie wollten ihrem vermeintlich toten Herrn die Ehre erweisen. Sie wollten ihn einbalsamieren, dem Ganzen wenigstens noch eine gewisse Würde verleihen. Und dann wird ihre Liebe belohnt. Sie sind die Ersten, die den Auferstandenen sehen. Maria, wir haben das ja eben von Naomi gesehen, Tränen verschmiert, sie steht da vor dem Grab. Und ich habe mir auch vorgestellt, wie Jesus sie wohl angesprochen hat. Er hat ihren Namen gesagt, Maria. Sie kennt diese Stimme, sie hat jedes seiner Worte aufgesogen, solange er bei ihnen war. Sie wusste sofort, wer das ist. Wisst ihr, ich habe mich ja jetzt eine Woche lang ziemlich intensiv damit beschäftigt. Man denkt sich so in diese Szenen hinein und es wird einem plastisch. Heute Morgen haben wir ja auch unsere Kalender so gelesen und denn diese Korintherstelle, wenn Christus nicht auferstanden wäre, was wäre dann? Dann bräuchten wir hier nicht sitzen, dann wäre alles sinnlos. Dann wäre alles Quatsch. Dann kannst du die ganze Bibel wegschmeißen. Das ist alles Quatsch. Aber er ist wirklich auferstanden. Das Grab ist leer. Die müssen sogar die Soldaten bestechen, damit sie was anderes erzählen. Und darauf gründet sich unser Glaube. Darauf gründet sich, dass wir eine berechtigte Hoffnung haben, dass auch wir auferstehen. Sicherlich stirbt unser Körper, wir werden alt und krank. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist, als ich noch kein Christ war, wie man ohne Hoffnung leben kann. Wenn man so, naja, jetzt mit Mitte 50 so sein Älterwerden so ein bisschen auch erlebt, es sind auch viele Ältere dabei, die das, man merkt ja, wie man verfällt. Stellt euch vor, man hätte keine Hoffnung. Wäre das nicht schrecklich? Wäre das nicht ganz schrecklich? Aber so, unser Herr kann nicht lügen. Jedes seiner Worte ist wahr. Er hat uns eine Wohnung schon bereitet. Er ist vorausgegangen. Es ist wunderbar. Und ich habe heute Morgen ich habe es meinen Hühnern vorgesungen, ich habe das aus vollem Herzen gesungen. Es ist wunderschön, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.